Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass die Künstlerin Moon Suk zu Gast ist. Sängerin, Schauspielerin, Dichterin, Malerin, Performerin und sie selbst nennt sich auch manchmal Zehnkämpferin auf dem Gebiet der schönen Künste. Ich freue mich, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, Moon.
Hallo, grüße Sie.
In dieser Selbstbeschreibung, Zehnkämpferin auf dem Gebiet der schönen Künste, da steckt ja ganz schön viel Kampfgeist und Zehnkämpfer brauchen Ausdauer mit drin. Welches ist Ihre wichtigste Eigenschaft? Was würden Sie sagen?
Also ich bin sehr diszipliniert und sehr leidenschaftlich und auch sehr ausdauerfähig. Ja, deshalb bin ich eine Zehnkämpferin der schönen Künste.
Und die schönen Künste brauchen aber wahrscheinlich auch manchmal ganz schön viel Ausdauer, oder?
Ja, ich bin sehr beharrlich, glücklich beharrlich.
Breit aufgestellt in Sachen Kunst ist mein Gast Moon Suk. Die Musik, Moon, würde ich aber sagen, ist ihre Basis, oder?
Ja, da bin ich ordentlich ausgebildete Sopranistin.
Sie sind ausgebildete Sopranistin, genau. Was bedeutet Musik für Sie? Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben?
Also ich würde nicht so wie andere Musiker behaupten, Musik ist alles. Nein, Musik macht mich glücklich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich eine Sopranistin bin und dafür ausgebildet bin, damit arbeite und lebe. Aber ich bin unabhängig von der Musik. Ich möchte auch nicht mein Leben von einem Bereich abhängig machen, auch nicht von einem Menschen, nicht von einem Beruf. Ja.
Ist es vor allem die Unabhängigkeit, die Sie da treibt?
Also die Musik oder Poesie, all diese Künste sollten mein Leben bereichern mit anderen Menschen zusammen. Nicht, dass ich für die Musik sterbe oder für Kunst oder für die Bühne sterbe. Nein, ich mache all dies sehr, sehr gerne leidenschaftlich mit solchen täglichen Übungen, aber die sollen unser Leben bereichern, uns glücklich machen für miteinander. Ich kann mein Leben sehr, sehr gut vorstellen, auch ohne Musik, obwohl ich sehr, sehr, sehr die Musik sehr liebe.
Ja. Sie sind in Südkorea geboren. Wie lassen sich denn die unterschiedlichen Musiktraditionen zusammenführen?
Ich habe ja westliche Musik, westlichen Gesang studiert. Koreanische Musiktradition ist ganz, ganz anders. Mhm. Sie singt auch sehr anders. Also wir singen ja mit der Kopfstimme. Koreaner singen vom Bauch, vom Hals, fasse die Spucken raus, die Töne aus der Seele, aus dem ganzen Körper.
Was haben Sie gelernt? Als Kind haben Sie ja auch schon gesungen. Da war es natürlich koreanische Musik.
Nein, also ich habe nicht so koreanische traditionellen Gesang gelernt oder nicht diese Art gesungen. Ich habe Schlager gesungen. Schlager oder Kirchengesänge.
Sie sind über Schlager und Kirchengesänge. Das ist also auch eine ziemlich breite Basis, die Sie mitgebracht haben.
Jetzt singe ich kein Schlager mehr, natürlich auch kein Pop, weil dafür muss ich nicht lernen, diese Muskel benutzen, was ich für Soprangesang brauche. Deshalb vermeide ich Schlager Pop zu singen.
Also Sie vermeiden es richtig, damit bestimmte Dinge nicht überansprucht werden?
Ja. Auch ich vermeide koreanischen Gesang, traditionellen Gesang. Das kommt nicht zusammen.
Das kann man nicht mischen?
Nein.
Und es tut der Stimme nicht gut, höre ich raus?
Ja.
Wenn man es vermischen würde, warum?
Für europäischen Gesang, wir benutzen andere Muskeln. In unseren Gaumen, Zungenmuskel, Lippenmuskel oder diese Wangen oder Kiefern, das ist ein Universum. Dieses Universum ist unendliche Arbeit kennenzulernen. Und die Muskel ist anders für europäischen Gesang und was koreanische traditionelle Sänger benutzen.
Da fragt man sich ja, wenn man also wie Sie als Kind in Korea aufwächst, wie denn dann die klassische oder der Drang zur klassischen europäischen Musik, wie Sie dazu gekommen sind?
Europäische Gesänge habe ich in der Kirche kennengelernt. Ich bin alleine selbst in die Kirche gegangen, meine pubertierende Zeit. Weil viele meiner Freundinnen, die gehörten zu der Kirchengemeinde, die konnten immer alle sehr gut singen und die gut reden. Und das wollte ich auch. Und deshalb bin ich dahin gegangen und habe ja auch in der Kirche viel gesungen.
Wir haben, um einen Eindruck zu bekommen von Ihrem Gesang, ein wenig zusammengestellt. Da hören wir jetzt mal Moonsuk.
Das war nicht so ganz klassisch. Das habe ich 2012 produziert.
Sie haben hier fast mitgesungen eben im Studio. Es reizt Sie dann doch auch gleich zu singen. Und da haben wir eigentlich gleich das gehört, was Sie ausmacht, dass Sie sich nicht einzwängen lassen, sage ich mal, in einem Stil, sondern das war jetzt eigentlich eine Art Performance.
Ja, das war eine große Oberproduktion, Seasons by Moon, mit einem Münchner Musikproduzent, der Filme Musik macht, Jan Giese. Ich habe mit ihm zusammen produziert, alle 12 Songs Moll komponiert. Also meine Melodie habe ich hier kreiert und die drunter gelegte Musik hat ja Jan Giese gemacht.
Ich habe noch gelesen, Sie haben die Bonsai-Oper erfunden.
Ja.
Was verstehen Sie unter Bonsai-Oper? Welches Prinzip steckt dahinter?
Also ich reduziere gern von meinem Leben, auch von der Musik. Madame Butterfly ist ja drei Akte, also über 3,5 Stunden lang dauernd. Ich habe 2011 diese Bonsai-Produktion gemacht, Madame Butterfly als Letters of Butterfly. Habe ich eine Liebesbriefe für Pinkerton, Ehemann von der Butterfly, habe ich mehreren Liebesbriefe geschrieben. Weil im Originaloper gibt es keine Liebesbriefe. Aber wenn eine Frau länger als 3 Jahre auf ihren Mann wartet, muss sie irgendwie Postkarte oder Tagebuch oder Briefe geschrieben zu haben. Und das gibt sie im Oper nicht. Und dann habe ich Liebesbriefe da getan, 3 Akte, habe ich 1 Act gemacht. Dann habe ich statt großer Orchester mit der Streichquartett der Vogler-Gruppe mit einem Pianisten zusammen mich begleiten lassen. Dann es geht um ihr Schicksal von Butterflies. Ihr Schicksal, ihr Leben und von ihrer Sicht habe ich diese Bonsai-Oper, eine reduzierte Oper für 90 Minuten aufgeführt.
Also tatsächlich vom Inhalt her reduziert, von der Musik her reduziert und eben auch von der Länge her reduziert. Wird klassische Musik manchmal mit zu viel Respekt behandelt, sodass viele Leute gleich zurückschrecken und denken, das ist nichts für mich und sie versuchen das aufzulösen?
Seit ich Musikstudium angefangen habe, habe ich immer beschäftigt, ich möchte singen gehen, wo die Leute mich hören wollen. Auch unabhängig von Klassen oder Reichtum oder Bildungsschichten. Dafür habe ich die letzten 30 Jahre gearbeitet und war hier unterwegs gewesen. Große Operproduktion ist sehr, sehr, sehr teuer. Sehr, sehr teuer, sehr. Ja, und ich wollte eine Bonsai-Oper deshalb machen, mit dieser Produktion überall spontan, sogar Freilichter auch spielen können.
Damit mehr Leute Gefallen an der Musik finden, damit mehr Leute diese Musik genießen können?
Ja, das auch. Und dann 3 Stunden ist manchmal zu lang für normale Leute. Sogar auch für mich ist manchmal zu lang.
Moon, Sie sind in Südkorea geboren, Sie sind aber ohne Ihre Eltern aufgewachsen, bei Ihren Geschwistern. Wie kam es dazu?
Also mein Vater ist gestorben, als ich 3 Jahre alt war und meine Mutter ist gegangen zu einem anderen Mann oder zu anderer Familie, als ich 5 Jahre alt war. Aus diesem Grund, mein ältester Bruder in Seoul, Hauptstadt, lebte und er hatte uns zu ihm mitgenommen.
Wenn Sie das so von Ihrer Mutter erzählen, nehmen Sie ihr das übel oder wie, was ist das für ein Verhältnis gewesen dann?
Meine Mutter war wunderbar und sie hat mich gestillt, bis sie mich verlassen hatte. Aber damals, das ist eine andere Zeit gewesen. Und koreanische Kultur verlangte von einer Witwe für den verstorbenen Mann, zu leben mit den Kindern. Mhm. Meine Mutter musste entscheiden, entweder sie beginnt ein neues Leben bei einem anderen Mann, bei einer anderen Familie, oder sie lebt mit uns in Armut, ohne einen Mann. Und also ich respektiere für ihre Entscheidung. Und später, als ich Mutter geworden bin, habe ich sehr viel Mitleid empfunden.
Haben Sie noch Kontakt später gehabt zu Ihrer Mutter oder ist der vollkommen abgebrochen?
Ich habe 2-3 Mal ganz flüchtliche Begegnungen habe ich gehabt. Über eine erste Begegnung nach 18 Jahren habe ich in meinem Buch Glücksblume kurz geschrieben.
Bei den Geschwistern, ihr ältester Bruder war erwachsen, hatte dann seine Geschwister eben aufgenommen, wie Sie eben gesagt haben. Was, wenn Sie an Ihre Kindheit sich so zurückerinnern, was prägte diese Zeit? War das eben Armut? War das Entbehrung oder war das vielleicht der Zusammenhalt der Geschwister? Was würden Sie sagen?
Also ich habe die Armut nicht gespürt oder nicht ganz wahrgenommen. Und auch die Schwierigkeiten meines Schicksals habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen. Es war so. Und was ich immer gehört habe, wenn ein Kind ohne Eltern aufwächst, dann könnte ganz schnell auf die Straße landen. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht auf die Straße landen. Und deshalb habe ich gut zugehört, was andere Leute, gebildete Leute gesagt haben. Da waren die Bildung. Die Bildung sei sehr, sehr, sehr wichtig und die Bildung ist die einzige Chance, von den Schwierigkeiten oder von Armut, von Familienschicksal hinaus zu wachsen und zu
sich zu emanzipieren und dann eben auf eigenen Füßen zu stehen. Das heißt, so früh sind Sie quasi, also haben Sie schon so dieses Kämpfer, wir haben vorhin über die Kämpferin gesprochen, die Zehnkämpferin. Ist das von damals, würden Sie sagen, das ist so dieses sich durchbeißen?
Ein ganz simpler Grund, ich wollte nicht auf die Straße landen. Mhm. Und deshalb habe ich sehr viel gelesen. Ich konnte ja kein Buch kaufen. Und bei den Freunden habe ich geliehen oder von der Schule und über die Nacht. Ich musste ja zurückgeben nächsten Tag. Und dann habe ich von Grundschule bis meine Studiumzeit in der Woche echt 2-3 Bücher, was sie in meine Hände bekommen haben, habe ich ja alles gelesen, querbeet.
Also die Bildung war Ihnen schon als Kind wichtig. Wie kam die Musik in Ihr Leben?
Ich war ja in der Kirche. So. Und dann habe ich gehört Genesis und in der Bibel Genesis. Oh ja, meine pubertierende Zeit fragte ich mich, warum ich in die Schule gehen muss, warum ich lernen muss, und ich habe immer Fragen gestellt und ja, gute Oberschule und eine gute Uni und einen guten Bräutigam und schönes Hochzeit oder schöne Familie, Kinder und ein Haus oder Auto, gutes Leben. Da dachte ich, oh, dafür, oh nee, habe ich keine Lust. Dafür, dass ich jetzt so anstrengen muss. Dann habe ich ganz schnell im Kindesalter, Schulzeit, als Arbeit empfunden. Das Leben ist Arbeit, Arbeit. Dafür wollte ich nicht weiterleben. So. Und dann sterben, dafür hatte ich keinen Mut gehabt. Und dann, ich muss irgendwie leben. Und Grund haben. Und diesen Grund habe ich in der Genesis gefunden damals. Ich war sehr, sehr dankbar. Und dann habe ich gedacht, ja, wie möchte ich Lob preisen? Und dann dachte ich, ja, mit der Musik. Ich hatte keinen Mittel, kein Geld, diese private Unterricht zu leisten. Aber ich sagte zu jedem, ich werde Musikerin. Dann die Leute hörten, diese Wunder passierte ja nicht vom Himmel herunter plötzlich, sondern man musste kommunizieren und dann die Leute mich zugehört haben, an mich auch geglaubt haben. Dann sind einige Leute in meinem Leben eingetreten, so haben sie mir angeboten.
Also Sie haben Förderer gefunden, Sie haben Leute überzeugt davon?
Ich musste nicht überzeugen, ich habe nur gesagt, ich werde Musikerin werden. Und war sehr abstrakt gewesen, aber die Leute haben mich angeschaut, meine Stimme gehört oder meine Wille gesehen. ich gebe dir Gesangunterricht, ich gebe dir Kompositionsunterricht, ich gebe dir Klavierunterricht, ja.
Und dann sind Sie also da sind Sie dann unterrichtet worden von Leuten, die gleich gemerkt haben, die ihr Feuer gespürt haben, was Sie eben da mitgebracht haben und diese Stimme natürlich. War Ihnen bewusst, was für eine Stimme Sie haben?
Nein, mir war gar nicht so bewusst gewesen.
Wie kam dann der Wunsch, nach Deutschland zu gehen?
Als ich angefangen habe zu studieren, ich liebte deutsche Lieder. Mhm. Ich liebe Schubert, Schumann oder Strauss. Diese deutsche Sprache Lieder, ich liebte. Und dann auch nachdenkliche Eigenschaft. Und in Korea, Deutsche sind sehr, sehr, sehr wie eine Vorbilder für Koreaner, für viele Koreaner. Wir haben sehr, sehr schöne Vorurteile über Deutsche, Deutschland. So nachdenkliche Menschen.
Sie haben dann in Korea schon vorgesungen für einen Studienplatz in Karlsruhe letztendlich und auch bekommen. Schildern Sie uns mal Ihre ersten Begegnungen in Deutschland. An was erinnern Sie sich dann noch? Wie kam Ihnen Deutschland entgegen?
Ich bin 10 Tage in Bonn angekommen, von Korea durch Frankfurt und dann in Bonn angekommen. Erste Nacht, ich konnte ja nicht lang schlafen. 4 Uhr, ich bin auf die Straße gelandet und habe ich schon einen Handwerker gesehen. Er war schön blond, blauäugig. Ich fand wunderschön. Der begrüßte mich. Guten Morgen. Oh, ganz freundlich. Das hat mich sehr beeindruckt. Oh, schöner Mensch.
Ihre erste Erinnerung an Deutschland. Sprachen Sie Deutsch? Haben Sie was verstanden?
Guten Morgen habe ich verstanden. Aber sonst nicht.
Wie waren dann die Anfänge in Deutschland? Nach diesem positiven Einstieg.
Ich fühlte mich wie ein Fisch im Wasser.
Tatsächlich?
Ja, das war großartig.
Es war doch eigentlich wahrscheinlich vollkommen fremd. Keinerlei Auslandserfahrung vorher gehabt.
Aber das macht doch ja nichts. So. Und auch überall grün. Aber als ich in Karlsruhe angekommen bin, wo ich studiert habe, und fand ich zu viele alte Menschen und grau. Und nach 18 Uhr ist der Laden zu, alle Läden waren zu.
Das haben Sie aus Seoul auch anders gekannt.
Ja, bei uns ist der Tag und Nacht hell, laut, aber da war totenstill, wie Geisterstadt.
Ja, das sind ja jetzt nun zwei ganz sehr unterschiedliche Eindrücke. Einerseits, also Sie sagen, das Grün, das Überschäumende.
Das war in Bonn, wie Puppenhäuser überall.
Und wie sind Sie in Karlsruhe dann zurechtgekommen? Was hat Sie, wenn Sie sich so an die erste Zeit erinnern, wie haben Sie sich eingelebt? Was hat Ihnen geholfen?
Als ich für die Aufnahmeprüfung vorbereiten musste, meine ganze Konzentration war ja Übungen. Ich konzentrierte für die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule.
Und dann über diese Konzentration, über diese Arbeit sind Sie quasi dann da so reingewachsen. Das war 1989. Ja. Also die Umgewöhnung war schon doch sehr erheblich, wenn Sie das so schildern. Wenn Sie mal so überlegen, so die auffälligsten Unterschiede in der Lebensführung von Korea und Deutschland. Sie haben eben gerade gesagt, das ständig pralle Leben in Korea und dann in Deutschland ganz andere Taktung. Wenn Sie das mit heute vergleichen, hat sich da was verändert?
Also mir gefällt Deutschland immer noch sehr unverändert. Das war eine sehr gute Entscheidung, vor 30 Jahren gewesen und damals. Und diese Ruhe und dann auch, dass 18 Uhr Ladenschluss war. Damals, Anfang war sehr schwierig, aber jetzt, ich bin daran gewöhnt. Und diese Ruhe finde ich sehr, sehr schön. Tagsüber man arbeitet und bestimmte Zeiten, dass man sich die Ruhe gönnen muss.
Sie haben gesagt, dass Sie vor allem über das Studium dann, also Sie haben sich aufs Studium konzentriert, Sie wollten ja Gesang lernen. War das eigentlich die Idee, dass Sie nach einem oder nach 2 Jahren wieder zurückgehen nach Korea oder was hatten Sie für Pläne?
Das war Pläne von meinen Geschwistern in Korea. Sie dachten nach ein paar Jahren, wenn ich das Studium fertig habe, dass ich zurückkomme. Aber ich war verlobt, irgendwann bald verheiratet mit einem deutschen Mann. Und dann ich habe 4 Brüder, ein Bruder hat mir gesagt, du bist nicht mehr meine Schwester.
Und damit war nicht mehr an eine Rückkehr zu denken?
Nein, so ich habe seine Meinung akzeptiert. Ich habe weiter mein Leben gelebt. Ich bin immer wieder nach Korea geflogen. Jetzt ist alles Schnee von gestern. Mhm. Und die haben jetzt Respekt vor mir, vor meiner Entscheidung oder vor meinem Lebensstil. Damals haben sie mich nicht so viel verstanden.
Sie sind seit 30 Jahren jetzt letztlich in Deutschland. Wenn Sie mal so überlegen, was ist an Ihnen deutsch, was ist koreanisch? Oder unterscheiden Sie da gar nicht so?
Ich liebe beide Länder, beide Mentalität. Uns verbindet zwischen Deutschland und Korea ist die Pünktlichkeit und Disziplin.
Sind das nicht nur oberflächliche Vorurteile, Sie spüren, dass es tatsächlich so?
Ja, ich bin heute ja mit dem Taxi hierher gekommen und Taxi, ich bin ja vorpünktlich und der Taxifahrer auch. Er war früher da, ich war auch früher da. Wir waren sehr glücklich.
Wenn Sie die Entwicklung von Südkorea beobachten, also Sie sind ja auch jedes Jahr da, Stichwort die Wirtschaftsentwicklung, es ist ja auch rasant.
Unglaublich.
Südkorea hat eine unglaubliche Entwicklung in den 30 Jahren ja vollzogen. Ich habe jetzt gerade noch so im Hinterkopf neulich den Film, den Kinofilm Parasite gesehen, über die südkoreanische Gesellschaft. Der ist ja jetzt auch mit, einmal in Cannes hat er die Goldene Palme bekommen, er hat einen Golden Globe bekommen. Also er ist total.
Die haben über 90, knapp 90 Preise weltweit einkassiert.
Da geht es ja um diese doch sehr starke Spaltung in Arm und in Reich. Wenn Sie da so auf Ihr, ja, Herkunftsland zurückgucken. Wie ist,
ich glaube, diese Klassenprobleme gibt es in der ganzen Welt. Und dieser Film hat nochmal bewusst gemacht, vor uns wie ein Spiegel so gestellt.
Beeinflusst Korea oder beeinflusst Korea auch ihre Kunst, die sie hier machen?
Nein, nicht unbedingt. Also, aber diese Leidenschaft, die koreanische Mentalität, das kommt ja sehr viel auch von guten koreanischen Essen, diese schärfe, würzige und vielfältige, dieses Essen gibt uns diesen leidenschaftlichen Charakter, daran glaube ich. Ja, ich glaube über diese Leidenschaft, ich bin stolz.
Wo Sie gerade das Kochen und das Essen ansprechen, wie kochen Sie denn, deutsch oder koreanisch?
Ich koche schnell.
Ich koche schnell, was ist das für eine Antwort?
Ich weiß jetzt nicht mehr, ob was ich koche, ob koreanisch ist oder deutsch ist oder italienisch ist. Ich koche sehr viel gemüselastig und also ich koche schnell. Das heißt, ich gare nicht stundenlang, sondern meistens zwischen 5 und 10 Minuten fertig.
Meinen Gast Mondzug haben wir als Sopranistin kennengelernt und vorgestellt. Und Sie haben Ihr Buch, Ihr Gedichtband erwähnt. Ihr Kunstverständnis ist nämlich sehr, sehr breit, geht über die Dichtung bis hin zur Malerei. War Ihnen Musik irgendwann zu wenig, dass Sie auf all die anderen Felder auch noch gegangen sind?
Also ich wäre sehr arrogant, wenn ich sagen würde, die Musik reizt mir nicht. Doch, doch, die Musik ist unendliche Geschichte, daran zu arbeiten, zu verfeinern. Aber ich musste ja überleben. So klassischer Gesang als Freischaffende ist nicht sehr einfach. Und ich bin auch sogar bereit, putzen zu gehen, wenn sein muss. Aber die Gedichte schreiben oder Schauspielern oder Performance zu machen oder für die Events aufzutreten, das ist alles zum Überleben, so, um Geld zu verdienen.
Aber da höre ich jetzt auch überhaupt keine Enttäuschung oder irgendwie sowas.
Nein. Es bereichte mich. Mhm. Meine Überlebenskunst mit den Künsten hat mich sehr, sehr kreativ gemacht, hat mich dazu gebracht, zu malen, Bilder zu verkaufen, Poesie zu verkaufen. Manche Dichter sagen, mit der Poesie kann man nicht Geld verdienen. Doch, man kann Geld verdienen. Manches Jahr habe ich 20, 30 Gedichte geschrieben. Davon habe ich meine Kinder und mich ernährt.
Sie haben 2 Söhne, die inzwischen erwachsen sind,
ja,
die auch im Kunstbereich, die sich von dem doch manchmal auch harten Leben nicht haben auch offensichtlich abschrecken lassen.
Oh, aber sie sind glücklich, was sie tun. Das ist ja Hauptsache.
Ja, das haben sie ihnen vorgelebt, dass man wahrscheinlich auch mit so einem vielfältigen Engagement glücklich sein kann. Hatten Sie jemals den Wunsch nach einem festen Engagement?
Nein, ich hatte einen außerversehen festen Engagement gehabt in UK. Mit dem London Palladium war ich ja ein Jahr Tour gewesen, England oder Schottland, überall. Als ich da Probe angefangen hatte, oh, das ist nichts für mich. Und dann habe ich den dritten Tag gekündigt.
Was hat Ihnen nicht gefallen an so einem festen Engagement?
Weil ich täglich funktionieren musste, einer von 90 Mannschaften. Und dann musste ich eine gleiche Vorstellung, ganze Jahr in der Woche 8 Vorstellungen wiederholen. Und Wiederholung ist langweilig.
Sie wollen immer die Abwechslung.
Die Routine mag ich nicht. Mhm. Und sogar jetzt in meinem Künstlerleben gibt es auch bestimmte Routine. Wenn ich Routine spüre, dann muss ich wieder ändern, mich ändern. Ich kann nur selbst ändern, weil die Gesellschaft und diese Jobs, die Aktivitäten, die werden mich nicht ändern. Aber ich ändere mich. Deshalb ich ja ändere mein Lebenskonzept fast alle Jahre.
Wenn Sie sagen, Sie sind sowohl Malerin als auch Dichterin. Wir haben zum Beispiel Ihr Buch vorliegen. Wann ist es rausgekommen? Das ist jetzt noch nicht alt. Das ist letztes Jahr rausgekommen.
Letztes Jahr zur Buchmesse in Frankfurt.
Glücksblume von Monzuk. Geben Sie uns noch mal ein Beispiel von Ihrer Dichtkunst. Ich habe ein Gedicht rausgesucht. I. Ganz kurzer, knapper Titel. I.
I. Tüpfelchen. Im Leben fehlt i-Tüpfelchen. Ohne i-Tüpfelchen kann man nicht leben. Wer will nur leben ohne Liebe? So gehört das Leben zu der Liebe, nicht umgekehrt. Darum verschwende viele i's statt o's. Sammle, murmle immer i's anstelle von nö's. Im Leben fehlt i-Tüpfelchen. Ohne i-Tüpfelchen kann man nicht leben. Wer will nur leben ohne Liebe?
Aus dem Buch Glücksblume von Monzuk, da kommt sehr viel von Ihnen und von Ihrer Lebenshaltung, glaube ich, raus.
Ja.
Wenn Sie diese ganzen unterschiedlichen Künste immer wieder ausprobieren, Sie sagen auch, vor allem Performance ist so Ihr Bereich. Sie gehen mit beispielsweise Ihrem Buch, mit Musik auch durchaus ins Freie, machen Vorstellungen, Performances im Freien. Sie haben keine Angst davor, wenn etwas nicht perfekt ist, obwohl Sie ja eine solche eigentlich disziplinierte und Perfektionistin sind. Wie passt das zusammen?
Ich wundere sehr, ich höre ja auch sehr viel, dass andere über mich so sagen, mich einreden wollen, ich wäre eine Perfektionist. Aber nein, ich bin kein Perfektionist. Um die Perfektion, das ist nicht mein Ziel. Natürlich, wenn ich mit mir allein zu Hause übe, mit dem Gesang oder schreibe, ich versuche anzunähern, um wie möglich perfekte konsonante Vokale in meinem Mund zu kriegen, meine Muskeln daran zu arbeiten. Aber ich weiß, dass ich niemals diese um die Perfektion schaffen kann. Aber ich arbeite daran und mit dieser Unperfektion Arbeit und auch mit der Stimme gehe ich ans Licht. Ich veröffentliche meine Poesien, das kommen aus meinem Herzen, aus meinem lebendigen Leben, meine Reflexion. Und ich singe vom Herzen, für mich, für andere Menschen.
Sie machen noch mehr für andere Menschen. Sie schaffen nämlich Räume, wo andere Menschen Kunst machen können. Das ist noch so ein ganz anderer Strang von Ihnen. Sie haben Salons gegeben über viele Jahre. Ja. Sie sind, das haben wir vorhin schon angesprochen, Sie sind eine perfekte Netzwerkerin. Sie sprechen immer Menschen an und schaffen Möglichkeiten, dass andere auftreten können. Sie haben beispielsweise auch einen Schreibwettbewerb mit ins Leben gerufen, Federleicht,
ja,
wo Sie wahrscheinlich auch so ein bisschen anknüpfen an Ihre eigenen Deutscherfahrungen.
Ja.
Lassen Sie Menschen, die nicht von deutscher Muttersprache sind, räumen Sie Schreibmöglichkeiten ein.
Ja, ich habe Federleicht Schreibwettbewerb initiiert und mit Freunden gegründet, so einen gemeinnützigen Verein. Dieser Verein heißt es Fun for Writing. Und weil, wenn ich schreibe, wie Sie mich jetzt hören, ich spreche ja nicht perfekt, nicht perfekte Deutsch. Und wenn ich schreibe auch nicht perfekt, ich brauche immer, dass jemand mich korrigiert. Ich habe sehr viele Selbstschreibpatten, die meinen Konsonanten oder meine Grammatik korrigieren. Aus dieser Idee habe ich gedacht, für Migration, viele Menschen hier in diesem Land wie ich mit dem Migrationshintergrund oder Aho-Deutschen und diese Hilfe gut gebrauchen können, wie ich auch Hilfe bekommen habe durch die Patenschaft. Deshalb diese Federleicht Schreibwettbewerb ist kein Literaturwettbewerb, sondern ein Schreibwettbewerb mit dem Motto Spaß am Schreiben.
Und da sind wir, glaube ich, wieder bei Ihrem Lebensmotto. Spaß an Kunst und traut euch einfach, oder?
Ja,
kann man das so zusammenfassen?
Ja, wir sind ja geboren, wir wollen ja schönes Leben führen. Warum sollten wir nur ackern, anstrengen, verbittert werden davon? Also ich inspiriere, egal welches Schicksal wir haben, jedes Schicksal hat sehr, 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 sehr schöne, gute Seite, aus diesem Schicksal als Motor zu benutzen und Kraft zu bekommen und kreativer zu sein.
Haben Sie manchmal auch einen Punkt, wo Sie sagen, ich kann nicht mehr? Es klingt alles so kraftvoll.
Nein, sowas gibt es nicht. Wenn ich Schwierigkeiten erfahre, dann fange ich an. Wie löse ich? Und da, dann bin ich unglaublich kreativ. Wenn ich zu gemütlich werde oder mich zu wohl fühle und nur so faulenzen möchte, das leiste mir auch ab und zu, dann merke ich, oh, dass mein Gehirn allmählich sehr, sehr zu gemütlich wird. Dann mache ich mir selbst gesunden Stress.
Erfahrungen und Lebenskonzepte hier von Moon Suk, meinem Gast im Gespräch. Und das ist jetzt kurz vor einer größeren Reise, die Sie vorhaben. Sie sind kurz vorm Abflug sozusagen nach Mexiko. Was haben Sie vor?
Ja, ich habe vor, dort einige Auftritte wahrzunehmen, auch Serenade bei Moon. Ich internationalisiere und da gibt es Manager und meine Netzwerke, die organisieren Serenade bei Moon in Open Air, als Open Air Konzert. Das ist ein musikalischer Spaziergang.
Ein musikalischer Spaziergang, der sowohl hier in Berlin stattfinden kann, als auch eben dann in Mexiko. Man wird sie vorher noch hier in Berlin erleben können, am 18. und 19.
Ja, am Samstag um 15 Uhr Nachmittag mache ich 90 Minuten einen musikalischen Spaziergang mit meinen Gästen. Dann singe ich die schönsten Plätze im großen Tiergarten und meine Gäste laufen mit mir mit.
Also tatsächlich ein Spaziergang, der dann mit Gesang begleitet
ja.
wird.
Das habe ich schon seit 4 Jahren gemacht, vom Frühling bis zum Herbst. Aber einmalig für diesen Winter mache ich am Samstag.
Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wie viele unterschiedlichen Kunstrichtungen Sie sich ausdrücken. Können wir jetzt noch mal etwas Koreanisches hören vielleicht von Ihnen?
Ja, ganz kurz.
Ja?
Ein Volkslied, koreanisches Volkslied, das kennen Sie auch alle Zuhörer.
Mondzug hier, quasi ein Live-Konzert. Ein Liebeslied war das, oder?
Ja, du mein Geliebter, verlasse mich nicht.
Und das Schönste ist eigentlich dann am Schluss, wenn Sie diese Leidenschaft abbrechen lassen und einfach sagen, so, das war jetzt genug. Dankeschön dafür.